Das IFO-Institut blickt deutlich skeptischer auf die deutsche Konjunktur.
Wir haben das schwächste Wirtschaftswachstum aller Industrienationen.
Die deutsche Wirtschaft gerät eben immer tiefer in diese Stagnationskrise.
Make Economy Great Again. Wie Deutschlands Wirtschaft wieder boomt. Der Podcast mit Ökonom Daniel Stelter und Weltchefredakteur Ulf Poschardt.
Guten Tag, guten Morgen. Wir freuen uns, die zweite Folge unseres Podcasts Make Economy Great Again zu starten. Daniel, was hast du so gehört nach unserem ersten Mal? Wie ging's dir damit, wie wir Kita-Erzieherinnen immer sagen?
Ach du, mir ging's eigentlich ganz gut damit. Ich habe ihn natürlich auch angehört und habe mir fest vorgenommen, langsamer zu sprechen. Das war, glaube ich, das eine Feedback, was ich bekommen habe. Ansonsten habe ich mich gefreut, viel positives Feedback. Im Prinzip ein anderes Format. Wir plaudern miteinander, wir reden darüber. Das kam wirklich ganz gut an. Insofern freue ich mich jetzt auf die Fortsetzung und versuche dann dafür zu sorgen, dass wir auch immer alle Themen behandeln, die wir behandeln wollen in der halben Stunde.
Ja, also mir hat man gesagt, du redest zu langsam und da ist mir wieder deutlich geworden, dass ich vor allem auf die Umwelt reagiere. Das heißt, wenn ich scharf werde, dann reagiere ich auf schlappe Argumente. Wenn ich schnell rede, reagiere ich auf Leute, die zu langsam sind. Du redest so wunderbar schnell. Mein großes Idol ist ja Ben Shapiro, weil das hilft dann beim Schnelldenken. Und was das Feedback betrifft, ich habe selten erlebt, dass es so eine kuriose Allianz gibt, von dem coolsten Kid-Gymnasiasten Konstantin aka Kiki aus dem Grauen Kloster bis hin zu Fabian Kienbaum, der das gerade auf LinkedIn gepostet hat. Also wunderbar, so machen wir weiter. Und wir haben ja auch zwei Fragen gewissermaßen als Vorspeise für unsere großen Themen, die uns von unseren Usern gestellt wurden. Zum Beispiel, was kann die FDP tun, um zu einer bedeutenden liberalen Größe in Deutschland zu werden? Ist eigentlich eine Sache für 5 Podcast-Folgen, aber vielleicht, Daniel, hast du ja eine spontane Idee.
Ja gut, meine spontane Idee wäre, die FDP sollte für wirklich die Kernthemen eines Liberalen stehen. Das ist für mich so ein bisschen, ich habe es im anderen Zusammenhang mal Chancenpartei genannt. Eigentlich sollte die FDP eine Chancenpartei sein, die dafür sorgt, dass die Menschen wirklich die größtmögliche Chance haben, aus ihrem Leben was zu machen. Das bedeutet, sie müssen stehen für wirklich gute Bildung, wo eben damit Schluss gemacht wird, dass gerade bei uns das Problem ist, dass die sogenannten Bildungsfernschichten es echt schwer haben in der Schule. Der deutsche Schulsystem ist schon seit Jahrzehnten schlecht darin, die zu fordern. Sie sollte dafür sorgen, dass die Menschen mit eigener Arbeit Vermögen aufbauen können, Steuern- und Abgabensystem reformieren. Sie sollte im Prinzip durchgehend dafür stehen und sie sollte dafür auch aus der Ecke rauskommen, einfach die Partei zu sein, im Image her nur der Besserverdiener oder der Besitzenden. Also deshalb muss man auch durchaus drüber nachdenken, dass man das Steuersystem eben umbaut zu einer Entlastung von Arbeit und zu einer durchaus auch Belastung von Vermögen. Also sollte die FDP flexibler sein und ich glaube auch, die FDP sollte, das werden wir sicherlich auch in künftigen Podcasts nochmal ausführlich besprechen, die sollte auch überlegen, ob es wirklich richtig ist, so dogmatisch an der Schuldenbremse festzuhalten. Denn ich glaube, im Euro zu sparen ist nicht so richtig smart. Das sollte man mal im anderen Podcast besprechen. Ich glaube, im Euro, nachdem wir die Währung mit Ländern teilen, die gar nicht im Traum daran denken zu sparen, dann zu sagen, wir sparen, das halte ich nicht für richtig smart. Also ich glaube, so eine Partei, die wirklich sagt, wir stehen für die Chancen und wegkommt aus dem Image, wirklich zu sein, eine Klientelpartei zu sein, das wäre, glaube ich, die dringende Notwendigkeit. Und zwar nicht nur im Interesse der FDP, sondern eigentlich im Interesse des Landes. Weil ich glaube, Deutschland, wir brauchen mehr Stimmen, die eben sagen, der Staat ist nicht die Lösung, sondern der Staat ist oftmals auch das Problem.
Ja, für mich ist der Staat de facto fast immer das Problem. Ich würde sagen, auf der nach oben offenen Millais-Skala an libertärer Energie steht die FDP bei 0,1 Promille und ich glaube, das muss sich ändern. Du hast die wirtschaftspolitischen Themen benannt. Ich freue mich auch beim Feedback, sehr viele erfolgreiche Manager, Selbstständige und Unternehmer mit Migrationshintergrund haben sich gemeldet, weil die ganz sensibel darauf reagiert haben, dass wir beide gesagt haben, dass die Aufstiegsenergien natürlich etwas sind, was gerade aus vielen migrantischen Milieus mit einem ganz tollen, ja fast radikalen Angang ernst genommen wird, weil es eine Akzeptanz in der Gesellschaft gibt, weil es die schönsten Erfolgsgeschichten sind, wenn man das nicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Also ich bin da ganz bei dir. Chancenpartei ist das eine radikale Partei der Leistungswilligen und auch derjenigen, die ins Risiko gehen, weniger Klientelpartei, wobei ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut abgelegt. Und sie müssten sicherlich auch, wenn es um Meinungsfreiheit geht, noch deutlicher hörbar werden. Da ist ja insbesondere in der Ampelzeit viel Schlimmes passiert. Also wir werden nochmal ausführlich über die FDP sprechen und dann biegen wir mit der zweiten...
Und über alle anderen. Ich glaube, wir sollten, das haben wir ja auch letztes Mal betont, wir sind unparteiisch. Es gab ein bisschen Feedback nach dem Motto, ach naja, typisches Grünen-Bashing. Also ich glaube, also ich würde aus meiner Sicht versprechen, wir werden in diesem Podcast noch viele Gelegenheiten haben, eigentlich alle zu bashen, weil die Politik, das habe ich letztes Mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, das Problem, was wir haben, ist nicht die Schuld einer einzigen Partei, sondern wir haben über Jahre haben alle Mist gewirtschaftet. Das müssen wir ändern.
Absolut. Also wenn Javi Milei uns bittet, hier in Deutschland eine Partei aufzumachen, dann wird es die erste Partei sein, die wir nicht bashen. Bis dahin müssen wir alle bashen. Das führt uns praktisch direkt zu unserer Afuera-Politikfrage. Die wurde uns auch von Gundi Reck zum Beispiel gestellt. Wie sähe Afuera in Deutschland aus? Was kann alles weg? Für alle, die nicht wissen, was das meint, der fantastische argentinische Präsident hat in einer beispiellos humorvollen Slapstick-Aktion an so einem Chart gestanden, hat alle Ministerien dort aufgeklebt gehabt und hat dann ein Ministerium nach dem anderen weggerupft mit einem Afuera. Elon Musk wiederum, der andere Held unserer Zeit, hat gestern Milton Friedman zitiert, ein altes Interview mit ihm, wo 14 Ministerien in den USA durchgesprochen wurden. Und er wurde immer gefragt, keep or abolish. Und das ist auch großartig zu sehen, wie der wunderbare Milton Friedman einfach gnadenlos ein Ministerium nach dem anderen überflüssig macht. So, wie kommen wir in einem staatsverliebten Land, in einer staatsverliebten Gesellschaft, in einem Bürgertum, das sich immer ganz stark mit dem Staat identifiziert, hin in eine so Mini-Milei Energie hinein? Daniel, was können wir machen und was kann alles gestrichen werden?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine komplette Streichliste, habe ich jetzt nicht. Ich glaube, wir brauchen erstmal wirklich einen Mentalitätswechsel. Und ich will vielleicht auch mal überleiten zu einem Aspekt, was wir auch vorbereitet haben, nämlich wir reden mal über Berlin, weil wir haben jetzt ja in Berlin gibt es eine Sparliste des Senats. Und das nehme ich jetzt mal symptomatisch für Deutschland. Also die Ausgangslage ist ja die, Berlin hat einen 40 Milliarden Haushalt. Und muss 3 Milliarden sparen. Unter anderem, weil die Schecks aus Bayern jetzt kleiner ausfallen. Und da sehen wir eigentlich erstmal Folgendes. Erstmal sehen wir Folgendes generell. Berlin ist ein schönes Beispiel. Berlin bekommt Länderfinanzausgleich. Und ich persönlich würde hier erwarten, man nimmt das Geld und investiert das so, dass die Wirtschaftskraft des Landes gesteigert wird, damit man irgendwann mal keine Schecks mehr braucht.
Ja.
In Berlin ist der Gegenteil der Fall. Man gibt das Geld für alle möglichen Dinge aus. Und es gab einen großen Aufschrei über die Streichliste. Ich habe mir die mal angeguckt, dachte mir so, also erstens war ich verblüfft, was alles finanziert wird.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht so, warum eigentlich? Ich will mal ein paar Beispiele geben, weil die, ich glaube, für Hörer auch außerhalb Berlins ganz interessant. Also das eine, was sie machen wollen, ist, sie wollen nicht mehr ein 29-Euro-Ticket haben. Es gab also in Berlin ein 29-Euro-Ticket, nochmal günstiger als im Bund. Da frage ich mich eigentlich, wieso überhaupt? Weil es immer nur eine Subvention ist für eine ganz bestimmte Teil der Bevölkerung, die eben den öffentlichen Nahverkehr unterstützt. Jetzt wird man sagen, es ist doch gut, dass es sowas gibt. Und überhaupt auch das 49-Euro-Ticket ist doch gut. Die Wahrheit ist aber folgendes, nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Zwei Dinge. Zum einen ist es so, Ökonomen sind eigentlich ausnahmsweise einheitlich einer Meinung, dass dieses Ticket, dieses 49-Euro-Ticket und so weiter, wie es immer heißt, eigentlich Quatsch ist. Weil es ist eine Subvention von einer ganz bestimmten Gruppe zulasten anderer. Die auf dem Land zahlen das, können aber es nicht nutzen, weil kein Bus kommt. Man könnte übrigens für denselben Betrag, das es kostet, das ist ungefähr 3 Milliarden pro Jahr Subvention, in deutschlandweit, könnte man 20.000 Lehrer einstellen.
Ja, bitte.
Oder man könnte ein Max-Planck-Institut bezahlen, sozusagen. Das ganze Max-Planck-Institut könnte man damit finanzieren. Das heißt, man könnte das Geld viel besser ausgeben als für diese Subvention. Und jetzt würde uns gesagt werden, so müsstest du sofort, das Ulf sofort sagen, ja, aber es hilft dem Klimaschutz. Legt man das mal um auf die CO2-Einsparung, gibt es auch Studien, kostet das pro Tonne CO2, die eingespart wird, 447 Euro.
Ja, es ist so verrückt.
Die Warenkosten und Emissionskosten sind ungefähr bei 80 Euro. Das heißt, es ist unglaublich teuer. Es hilft nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, also zu Lasten der anderen. Und das ist eigentlich symptomatisch. Eigentlich müsste man sagen, man subventioniert es nicht. Und man investiert entweder das Geld in Lehrer oder mit allen Leuten in ganz Deutschland mehr Geld in die Tasche. Dann könnt ihr selber entscheiden, wie sie funktionieren. Das ist für mich
aber
so ein Beispiel.
Aber Daniel, ganz kurz, weil wir müssen ja dann Berlin, das ist ja Deutschland-Ticket, wäre auch wieder ein ganz großes Thema für mich.
Ja, aber Berlin macht doch was deutlich immer.
Ja, ich weiß, aber es ist für mich, und sorry, Grünen-Bashing und so weiter, es ist einfach für eine Klientelpartei, für ihr Klientel, deswegen kämpfen die ja auch so stark dafür, so eine Idee, wie die Verkehrswende aussehen kann. Und bezahlen müssen es dann die anderen. Das steht eigentlich symptomatisch für so einen
Ansatz.
Aber den wahren
Clou hast du noch gar nicht gehört, Ulf. Den muss ich noch ganz kurz bringen. Also darüber hinaus hat es der Senat auch gesagt, es gibt kein Geld mehr für Kleinwindanlagen. Also bis jetzt hat der Senat in Berlin Kleinwindanlagen subventioniert. Mhm. Immerhin 2 Millionen. Und darüber hinaus, das ist der absolute Hammer, wurden Lastenfahrräder gefördert.
Gilt das auch für die heiße Luft?
Ich nehme mal an, es ist auch für die Heißluft. Wahrscheinlich müsste man dann um den Bundestag ganz viele dieser Anlagen aufstellen. Nee, aber als letzter Punkt ist noch, Lastenfahrräder werden gefördert. Und der britische Economist hat sich schon 2 Jahre lustig darüber gemacht, dass in Berlin 50.000 Euro pro Tonne eingespartes CO2 ausgegeben wird, um Lastenfahrräder zu subventionieren.
So crazy.
Und da sehen wir einfach, das ist im Prinzip das, was gemacht wird mit unserem Geld. Und da würde ich schon sagen, da kannst du schon einen Layer-Ansatz machen und kannst sagen, wir kürzen mal radikal. Denn eins ist so, Klimaschutz wäre idealerweise eine globale Aufgabe mit Emissionshandel.
Ja.
Desto kleinteiliger du wirst, wenn du von weltweit auf Region gehst wie Europa, dann auf Land wie Deutschland, wenn du dann auch noch auf Gemeindeebene gehst oder Bundeslandebene gehst, jeder Schritt nach unten macht es ineffizient, ineffektiv und saumäßig teuer. Und das ist der Hammer.
Ja, stimmt. Und jetzt kann man sagen, die kühle Logik des Ökonomen, und das verstehe selbst ich als Philosoph, diese Art von Micromanagement führt nirgendwo hin. Und natürlich ist CO2-Bepreisung ordoliberal, das ist der Rahmen, in dessen Inneren dann möglichst viel radikale Freiheit sein muss, damit Unternehmer diesen Fortschritt bringen. Das kriegst du in deutschen Debatten nicht etabliert. Warum? Und jetzt kommt einfach wieder eine Unterstellung gegenüber der Linken, weil es der Linken gar nicht um den Klimaschutz geht, sondern um eine autoritäre Gängelung der Bürger, die dumm, unmündig, strukturreaktionär sind, fossiles Patriarchat und so weiter. Also der eigentliche Gestus ist gar nicht eine CO2-Effizienz, sondern ist der Gestus der Umerziehung. Und da sind alle Kosten recht. Und die Frage, das wäre auch was für einen weiteren Podcast, wie kriegt man, bis auf den Edenhofen ist es ja praktisch auch bei den Klimaschützern, kaum jemand, der sagt, wir brauchen einfach eine ganz klare globale CO2-Bepreisung und dann vor allem unternehmerische Freiheit.
Ja, vor allem fallen viele Jobs weg. Wenn du das jetzt machen würdest, dann brauchst du ganz viele Jobs nicht mehr. Du brauchst nicht irgendwelche Leute, die planen, die Subventionsprogramme aushändigen. Du würdest so viel an Bürokratie abbauen, du würdest so viel an Jobs einfach wegnehmen. Das will man nicht. Ich glaube, der große ist nicht nur die Ideologie, die dahinter steckt, sondern es ist einfach schlichtweg auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ganz viele Menschen, die quasi so sich eigentlich im staatlichen Umfeld gut einrichten können.
Okay, Afuera, was können wir noch alles wegmachen?
Ich will noch was, das waren jetzt dann die Beispiele, wo man sagen kann, okay, Klimapolitik und so weiter. Was mich wirklich geschockt hat, ist, dass der Senat sparen möchte bei der Zulage für Lehrkräfte, die an sogenannten Brennpunktschulen unterrichten. Das sind die Schulen mit einem hohen migrantischen Anteil. Wenn wir da nicht die besten Lehrer hin motivieren, wie wollen wir die Kinder integrieren? Ich finde es genauso schlimm, dass der Staat, der Berliner Senat, am stärksten sparen möchte beim Bereich der sogenannten Verwaltungsdigitalisierung. Also, heute ist ja so, in Berlin musst du ja 10 Wochen warten auf einen Termin, damit du den Personalausweis verlängern kannst zum Beispiel. Es wäre ja schön, wenn wir digitalisieren würden. Hier wird am meisten gespart. 22% des Budgets fällt weg. Das heißt, der Berliner Senat sagt einfach auf Dauer, wir bleiben technologisch rückständig. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht am mangelnden Geld liegt. Es liegt an der mangelnden Funktionsfähigkeit, Bereitschaft des Staates zur Priorisierung. Und das führt genau zu diesem Avera-Thema. Wir müssen ganz radikal rangehen. Statt hier und da mal eine Million zu kürzen, müssen wir ganz klar sagen, was machen wir schlichtweg nicht mehr. Ich würde alle städtischen Klimaschutzprogramme in Berlin streichen, als ein Beispiel, weil das nicht wirkt. Das ist ineffektiv, wie gerade besprochen. Ich würde sagen, ich gebe nur noch Geld aus für die Zukunft. Das sind die Kinder, das ist Schule und Bildung und das ist dringend die Digitalisierung der Verwaltung. Und das ist das, was gemacht werden müsste. Nur in dem Klein-Klein des politischen Kompromisses bekommst du das nicht hin. Und der Milei kann es ja nur deshalb machen, weil die Argentinier wirklich schon im Abgrund angekommen sind und wir sind noch nicht so weit.
Ja, aber wenn wir so weitergehen, wir haben auch heute Morgen gesehen, Deindustrialisierung in Deutschland schreitet voran. Wir haben absurde Gewerkschaftspläne bei VW, wir haben die schlechten Zahlen bei Ford. Und ich mache eigentlich mit allen Unternehmern, Investoren, Unternehmensberatern, Selbstständigen, mit denen ich spreche, mittlerweile seit 2 Jahren führen wir solche Debatten beim Mittagessen, beim Abendessen, am Wochenende. Und ich frage immer, sag mal, lernen wir Deutschen es erst, wenn wir aufschlagen und den Schaden haben, oder sind wir vorher in der Lage, weil es darauf hinausläuft, das zu korrigieren? Also es kommt wieder eines der Sportwagenvergleiche. Du musst, wenn du schnell fährst, möglichst lange vorausschauen. Du musst erkennen können, wenn du über 300 fährst oder auch nur 260, wenn die Autobahn frei ist, dass da vorne was sein könnte, dann gehst du runter vom Gas. Auf der Rennstrecke weißt du den Moment, okay, ich werde einschlagen, Hände vom Lenkrad, damit dir die Handgelenke nicht brechen. So, diese Logik, und ich habe alle gefragt, lernen wir es erst, wenn wir einen Impact haben danach? Und die meisten sagen ja. Das heißt, wir müssen möglicherweise noch weiter abrutschen. Ich finde es schon dramatisch genug. Aber ich würde gerne nochmal das Milei-Argument erweitern wollen. Ich freue mich, dass wir uns, ich bin Lehrerkind, darauf verständigen, genau an den Brennpunktschulen müssten die besten Lehrer sein. Das habe ich schon 2005 in der Taz geschrieben, als man furchtbar empört war, dass ich gesagt habe, bitte alle Poplinken jetzt CDU, FDP wählen und der Common Ground muss das sein. Ich würde aber gerne nochmal Afuera eine Anekdote erzählen. Ein sehr bekannter Investor ein Gründer eines großen digitalen Unternehmens hat mit anderen Start-up-Jungs und Mädels ein Abendessen gehabt mit einem regierten Bürgermeister, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und die hatten sich vorher abgesprochen, haben gesagt, ja, was können wir dem denn anbieten, damit er seine Zeit mit uns nicht verschwendet? Und dann haben die gesagt, sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir wollen hier nicht mit leeren Händen kommen. Wir würden Ihnen anbieten, wir würden for free die Verwaltung in Berlin digitalisieren. Wir würden Ihnen das anbieten. Wir programmieren das. Ich glaube, das ist alles möglich. Wir würden Ihnen das gerne schenken. Und das haben sie sozusagen nach der Hauptspeise angeboten. Und dieser regierende Bürgermeister hat gesagt, meine Herren, vielen Dank. Ich mache Politik, Sie Wirtschaft, das bleibt getrennt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ist gegangen. So. Und warum sagt er das? Oder warum kann das so sein? Warum? Weil es natürlich auch hier um Macht geht. Ja, ein großer Verwaltungsapparat ist ein Machtapparat. Eine große, möglichst mit zigtausenden von öffentlichen Dienstmitarbeitern ausgestattete Macht ist natürlich auch ein Wählerpotenzial. Das heißt, Afuera ist ja nicht nur eine aggressive Geste des Wegnehmens, sondern es ist ja Switch of Concept. Und natürlich, wir beide müssen uns im Augenblick Tag und Nacht um die Disruption durch KI kümmern. Natürlich ist das möglich. Estland zeigt seit Jahren und Jahrzehnten, dass man viel mehr machen kann. Aber diese Disruption und zu sagen, wir wollen eine digitale Verwaltung nicht ob, sondern nur bis wann, wir definieren das so und so und so. Und das heißt dann Kosteneinsparungen, die dringend notwendig sind bis erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr. So muss man das angehen, hat aber in Berlin politisch kein Mandat.
Das liegt auch daran, dass natürlich die Verwaltung auch sehr stark politisch gesteuert ist. Da gab es vor einigen Zeiten mal einen sehr guten Artikel übrigens im Tagesspiegel, wo aufgezeigt wurde, warum der Krankenstand in Berlin so enorm hoch ist. Die Beamten in Berlin sind ja auch noch doppelt so lang krank wie beispielsweise in Bayern. Da wurde eben aufgezeigt, dass eben in Berlin die Verwaltung politisch gesteuert wird und nicht professionell. Und das zieht sich halt durch alle Ebenen durch. Die kurze Antwort auf deine Frage ist eigentlich folgende. Du darfst die Frösche nicht fragen, ob du den Sumpf trockenlegen kannst. Und genau das ist ja, was passiert. Wir haben immer die Diskussion, dass die Frösche betreten dürfen. Und wenn du das durchziehen möchtest, darfst du nicht die Frösche fragen, du musst es einfach machen.
Apropos, ich zitiere mal die Taz. Die haben sich zum Beispiel jetzt bei den Spaßszenarien das Ankunftszentrum für Asylbewerber in Tegel angeguckt. Erstmal, das Ankunftszentrum macht krank. Fast 4.700 Menschen leben dort zurzeit. Platz ist für 6.600 und bis Herbst sollen noch einmal 1.000 Plätze entstehen. Ein Platz kostet 260 Euro am Tag. Insgesamt kostet Tegel, ich zitiere die Taz, laut Landesamt für Flüchtlinge 35 Millionen Euro im Monat. So, und auch hier, wenn wir das hochrechnen, diese Summen, die wir ausgeben für unsere außerordentlich moralisch ambitionierte Flüchtlingspolitik, steht ja in keinem Verhältnis zu dem, was, sagen wir mal, an ökonomischen, vernünftigen Erlösen daraus erwachsen kann. Wie kann man in der Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, darüber einen ökonomisch unaufgeregten Diskurs beginnen?
Tja, die Frage kann ich ja nicht beantworten. Also erstmal ökonomisch müssten wir rangehen. Wir müssen einfach eins sagen, es gibt zwei Arten von Zuwanderung. Es gibt die humanitäre Zuwanderung, wo man hilft. Und es gibt die Zuwanderung, die eben den ökonomischen Anforderungen des Landes entspricht. Und ökonomische Anforderung wäre im Prinzip qualifizierte Zuwanderung. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Die Diskussion wird aber vermengt. Und ich möchte an eins erinnern, vor damals, als die Flüchtlingskrise im Höhepunkt war, war Heiko Maas, der damalige Justizminister, in einer Fernsehsendung und hat damals allen Ernstes behauptet, die Kosten der Migration, es würde niemandem etwas weggenommen, niemand hätte weniger wegen der Migration. Das stimmt einfach nicht. Wenn Geld ausgegeben wird an der einen Stelle, fehlt es woanders oder man hätte auch Abgaben senken können. Natürlich kostet es etwas und man muss einfach ganz klar sagen, diese Kosten sind erheblich. Ich glaube, die Bundesregierung hat gesagt, letztes Jahr Gesamtkosten in Deutschland ungefähr 50 Milliarden Euro. Das sind große Beträge und da müssen wir uns schon die Frage aufwerfen, können wir das auf Dauer leisten? Beziehungsweise wie können wir es besser machen, dass eben dann auch die Menschen, die hier sind, schneller in Arbeit kommen und schneller einen Beitrag leisten zur Gesellschaft.
Ich wollte noch zwei, drei meiner Lieblinge, die in Berlin für hohe Investitionen aus dem öffentlichen Haushalt geführt haben, erwähnen, bevor wir dann vielleicht darüber sprechen, was mit einem Mietenstopp nicht nur in Berlin alles erreicht werden kann. Also wunderbar. Ein Bezirksamt in Lichtenberg in Berlin hat ein Kochbuch für altbackenes Brot herausgegeben. Kostet 11.300 Euro. Pünktlich zur Fußball-EM 2024 hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf ein Basismüsli mit dem klangvollen Namen Dit is Müsli vorgestellt. Auch eine schöne Sache. Der Berliner Senat hat für Gesamtkosten von 130.000 Euro 20 neue Fahrradreparaturstationen installiert. Und wirklich grandios ist ja diese Toilette, die natürlich auch, also es ist, glaube ich, ein Missoir, wie es jetzt politisch korrekt heißt, eine Toilette, über die über Jahre gesprochen wurde. Ich glaube, es sind drei Toilettenhäuschen auf dem Cottbusser Tor, die dort stehen und für nicht nur die Junkies und Drogendealer dort für die entsprechende kultivierte Toilettenstimmung sorgen soll, sondern auch die ganze Umgebung architektonisch aufwerten. Und ich muss sagen, das hat, glaube ich, fast 1 Million gekostet. Ich werde die Zahl genau nachreichen. Und diese Beispiele, und von denen kann man jeden Tag auf Social Media Hunderte finden. Diese Beispiele machen das so absurd, wenn an anderer Stelle die Schuldenbremse bemüht wird, weil der Staat nicht mehr sparen kann. Jeder Bürger weiß, natürlich kann der Staat sparen. Jeder Bürger weiß, dass er unendlich, also zumindest unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zahlt unendlich viele Steuern und Abgaben in Deutschland. Und jeder lernt, dass er dafür an Service mieseste Qualität bekommt, eins. Und zweitens ständig damit konfrontiert wird mit absurden Dingen, von denen der Staat glaubt, also Stichwort Toilettenhäuschen für Junkies, die natürlich genderneutral ausgestattet werden müssen, dass dafür Geld ausgegeben wird. Und ich denke, dieses Missverhältnis ist eigentlich ein Grund, weil wir so eine Art Politikverdrossenheit haben, weil du kannst es machen, wenn es nur ein Teil der Bevölkerung betrifft. Wenn man sagt, ja, es trifft nur die absoluten Spitzenverdiener, uns beide, wir zahlen Steuern, bis der Arzt kommt. Okay, dann trifft's halt die, das sind die Bestverdiener, so, die melken wir. Aber das Problem ist, es geht bis in die untere Mittelschicht, dass die Leute das Gefühl haben, es gibt kein Kostenbewusstsein. Ich muss sparen. Ich habe einen wunderbaren Schuster in Charlottenburg, ein fantastischer Typ, der seit Corona eigentlich keinen Urlaub mehr macht, weil er sich nicht erlauben kann, weil er merkt die Konjunktur, er merkt, weniger Leute gehen jetzt so einkaufen, er merkt, online ist noch wichtiger geworden und alle müssen die Konsequenzen für so eine Entwicklung tragen, nur der Staat macht so weiter. So, das war wieder ein Mini-Rant.
Ja, ich würde dich aber noch ergänzen wollen, weil eigentlich auch diejenigen, die keine Steuern zahlen, auch Leidtragende sind. Selbst die Bürgergeldempfänger sind Leidtragende. Wenn der Staat das Geld falsch ausgibt und eben Grundschulen nicht baut, ist auch so ein Beschluss des Senates, die Ausbildung nicht macht, wenn er nicht investiert in die digitale Infrastruktur, darunter leiden alle Bürger. Damit wird nicht nur, weißt du so, die Vermögenden und die Reichen, die können im Zweifelsfalle immer noch aus dem System flüchten. Die können in eine andere Schule gehen, die können umziehen, die können ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Die anderen, der normale Bürger kann das nicht. Und deshalb ist diese Verschwendung von Geld und diese Allokation zugunsten von Blödsinn statt in das, was das Land zukunftsfähig macht, ein Verbrechen an jedem, für jede nachfolgende Generation, an jedem Bürger, egal ob er Steuern zahlt oder nicht Steuern zahlt, weil es uns an allen Chancen nimmt und einfach quasi nicht zukunftsorientiert ist. Das finde ich schon.
So, dann kommen wir zu dem zweiten Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Wir lernen erstmal, uns in diesen engen Zeitkorridor einzufügen. Wir wollen ja so einen Podcast machen, ungefähr eine halbe Stunde. Bei mir haben sich schon Leute gemeldet, Ulf, ich jogge jeden Morgen eher eine Stunde. Könnt ihr nicht so lange reden, dass ich das in einem Run mitnehme?
Dann sollen Sie meinen Podcast hören, der ist immer viel länger. Also vor dem Grund, versuche nicht zu lang zu werden.
Okay, gut. Also wer hier noch nicht von Stelter genug hat, unbedingt Stelters fantastischen Podcast hören. Afuera. Afuera gilt ja auch für Interventionen in der Politik. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel, Grünen Parteitag, Nachlese, der Mietenstopp. Wird ja auch von der Linkspartei gewünscht, hat sich die SPD, insbesondere die Linksaußen-Jusos, ja auch immer wieder für stark gemacht. Banatschak von den Grünen hat das jetzt wieder gefordert. Wie siehst du das als Ökonom? Wie hilfreich ist der Mietenstopp für ein Lösen der Wohnungsnot in Großstädten und drüber hinaus? Ist doch irre hilfreich, oder?
Ich gebe dir ein Beispiel. Nimm mal an, Ulf, du bist ein Vermieter. Du möchtest eine Wohnung vermieten, sagen wir mal für 1.000 Euro. Bei 1.000 Euro bewerben sich zwei Leute, was weiß ich, ein Zahnarzt und ein, was weiß ich, Architekt. Dann nimmst du von den beiden denjenigen, der mehr verdient oder der sympathischer ist. Auf jeden Fall ist egal. Jetzt kommt der Staat und sagt zu dir, nee, du darfst deine Wohnung nur für 600 Euro vermieten. Dann bewerben sich nicht mehr zwei Leute, sondern es bewerben sich 102 Leute. Die zwei Leute, die ich gerade eben genannt habe, der Architekt und der Zahnarzt sind dabei und 100 andere. Du vermietest immer noch an den Zahnarzt oder Architekten, weil die immer noch die kaufkräftigsten sind. Das heißt, der Mietenstopp führt dazu, dass die Wohnung für diejenigen günstig ist, die es am wenigsten brauchen. Und du schaffst 100 Unzufriedene, die gehofft haben, die Wohnung zu bekommen, die sie trotzdem nicht bekommen. Und das ist das, was wir schon seit Jahren haben. Die Mietpreisbremse, der Mietendeckel, die Kapusgrenze, alles, was da in Diskussion ist, führt dazu, dass es zum einen begünstigt die Leute, die schon eine Wohnung haben. Sprichwörtlich die alte Dame, Kinder ausgezogen, Mann verstorben, Dreizimmerwohnung, zieht nicht um, weil wenn sie umzieht, zahlt sie für eine Einzimmerwohnung mehr als für die Dreizimmerwohnung, in der sie seit 30 Jahren wohnt. Das heißt, du hast eine Politik zugunsten von Alten, von Besitzenden, gegen Wohnungsangebot, gegen Neubau, gegen alles. Wenn du das durchziehst und sagst nach dem Motto, wie schaut die Zukunft aus, dann kannst du gucken in die alten Bilder, als die Mauer gefallen ist, dann schaut es irgendwann mal so aus, wie es früher im Osten aussah. Das war nämlich auch Mietendeckel. Wenn du, und das sage ich nicht nur ich, das sagt so der Sachverständigenrat der Bundesregierung, der Sachverständigenrat im aktuellen Jahresgutachten, sagen die, wir müssen dringend deregulieren, weil so wie wir es jetzt haben, verknappen wir das Angebot, weil Leute ziehen nicht aus, wir schaffen nicht genug neues Angebot, weil nicht gebaut wird. Es ist ein schönes Beispiel, wie eine Intervention immer weiter getrieben wird. Denn die Mietpreisbremse hieß ja Bremse nach dem Motto, wir kaufen uns Zeit, um das Angebot auszuweiten. Wenn du das Angebot nicht ausweitest, dann muss das immer weiter auseinanderlaufen. Und in Berlin ist ein schönes Beispiel. An einem Samstag demonstrieren wir haben Platz. Am nächsten Samstag demonstrieren wir gegen Bau von neuen Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld. Und am nächsten Samstag demonstrieren wir gegen Wohnungsnot. Und das ist eigentlich die Zusammenfassung dessen, was einfach auf den Punkt bringt, was schiefläuft.
Aber dieses Phänomen, ich wollte das auch gerade sagen, dieselben Leute, die eine Mietpreisbremse wollen, sind gegen Bebauung von Tempelhof. Hm. Ehrlich gesagt,
weil sie in der Wohnung sitzen. Weil sie in Wohnungen sitzen.
Ich weiß, sie sitzen dort und sie wollen mit ihrem Liegefahrrad und mit ihrem kitesurfenden Lebensgefährten.
Und dem steuerlich subventionierten Lastenfahrrad, genau.
Ja, genau. Die wollen dieses Öko-Shit-Leben einfach so weiterführen. Und wie Peter Thiel hier mal so schön gesagt hat, als er sich überlegt hat, in Berlin irgendwas zu machen, er kennt ja schlimmerweise schon Work-Life-Balance. Hier ist es Work-Life-Life-Balance. Statt zum Ausgehen, Berlin wahrscheinlich wunderbar, zum Arbeiten würde ich hier nicht dran denken. Aber das nur nebenbei bemerkt. Meine Frage, und hier kommt immer und immer wieder meine linke Herkunft. Ich verstehe es nicht, weil diesen Zusammenhang dieser drei Demonstrationen, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, jeder Mensch, der, sagen wir mal, ein IQ über 85 hat, muss doch verstehen, dass das nicht zusammenpasst. Und ich unterstelle ja auch dem Herrn Banatschak von den Grünen und auch dem Wirtschaftsminister und Vizekanzler, dass die ja so blöd gar nicht sein können, um diesen Zusammenhang nicht zu verstehen. Sondern das Interessante ist, also es gibt da auch in Prenzlauer Berg, so glaube ich wegen irgendeiner Echse oder irgendeinem Vogel, der irgendwo eingenistet ist, konnte nicht bebaut werden. Es gibt dann aber auch aus denselben Milieus, wenn ein Baum gefällt werden muss in dem Hinterhof ihres Altbaupalastes, dann möchte man es eigentlich gesagt auch nicht haben. Also da kommt sozusagen not in my backyard, diese Philosophie auch. Aber diese Widersprüche, wie kann man die wegrationalisieren, um nicht einfach sagen zu müssen, ja klar, das ist absurd, das geht nicht. Das heißt, ein Entweder-Oder. Und wenn man sich anguckt, wie die Wohnungsbauindustrie abgeschmiert ist dadurch in den vergangenen Jahren, wie es immer unattraktiver wird, in Berlin oder in anderen deutschen Großstädten Wohnraum zu schaffen. Vernünftige Menschen müssen doch kapieren, ich glaube, wir haben uns verrannt, das ist falsch, wir müssen uns korrigieren. Warum findet dieser Erkenntnisprozess nicht statt?
Ja, ist ja noch viel schlimmer. Ich meine, du hast ja auch aufgrund der Auflagen zum Thema energetisches Bauen, schaffst ja auch eine Situation, wo es immer teurer wird und immer weniger möglich ist, Wohnraum anzubieten. Ja, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich kann es mir nur so erklären, dass die Leute es wissen, aber sagen, für mich persönlich ist der Mietendeckel, die Mietenbremse angenehm. Ich habe eine Wohnung, ich profitiere davon. Ich wähle nach meiner Brieftasche. Ich wähle nicht nach dem Gemeinwohl. Das Gemeinwohl wäre zu sagen, was der Sachverständigenrat vorschlägt, wir heben die Regulierung auf, wir helfen den Betroffenen durch mehr Wohngeld, also quasi Subjektförderung statt Objektförderung, wie es schon heißt. Das wäre das Gemeinwohlorientierte, aber die Bürger wählen nach ihrer Brieftasche. Und genau das ist der Wahlkampf, den wir leider erleben werden.
Das sind asoziale Wähler, weil die nur an sich denken. Das ist eine große...
Ja, das würde ich ja erstmal... Ja, also eigentlich würde ich, da würde ich jetzt wieder darum sagen, nach dem Motto, naja, also eigentlich beweist es mir nur, dass die Bürger, dass die Menschen durchaus ökonomisch rational denken. Das wird von der Politik oftmals verkannt.
So genauso, ja, ich bin ja auch dafür. Aber die Frage ist, das Label ist so interessant. Ich finde auch, ich würde, wenn ich für niedrige Steuern und Abgaben plädiere, dann hat das natürlich auch Eigeninteresse, aber das ist abgeglichen mit einem tiefen Verständnis davon, dass es, wenn die Spitzenverdiener entlastet werden, gut ist für das Gesellschaftsganze. Ich finde es ja nur so interessant, du sagst es ja in der Brutalität, die ich auch so sehe, da wählen Privilegierte ihren Interessen gemäß. Das Interessante ist aber, dass es politisch, kulturell und in gesellschaftlichen Debatten immer geframed ist, das sagen die Anständigen. Was du sagst, ist unanständig, und wer für die Mietendeckelung ist, der ist anständig. Also wir haben sozusagen ein Primat gesinnungsethischer Bewertungen gegen die Vernunft des Verantwortungsethischen. Und dieser Diskurs, diese Debatte verhindert in Deutschland meines Erachtens immer wieder den kühlen ökonomischen Blick, den niemand anders so gut verkörpert wie du in deinen klaren Formulierungen. Ach. Die Frage ist, könnt ihr Ökonomen Und im Sachverständigenrat, den du immer wieder zitierst, ist es ja vor allem oder mittlerweile fast ganz alleine Frau Grimm, die immer wieder darauf hinweist, könnt ihr da irgendwas ändern oder müsst ihr, die wenigen vernünftigen Ökonomen, einfach damit leben, dass man euch nicht zuhören will, weil es unangenehm ist für die moralische Selbstvergewisserung, die bürgerliche, konservative Wähler, die vor allem Grün und SPD wählen, so dringend brauchen?
Ja gut, ich meine, ich würde es kurz gefasst sagen, natürlich ist es doof, wenn man nicht so viel Gehör findet und nicht so viel Einfluss hat. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wir werden einfach, um Robert Habeck zu zitieren, wahrscheinlich in Deutschland so radikal von der Realität umzingelt werden, dass sich das Problem von alleine löst, auf bittere Art und Weise. Ich glaube, in den nächsten paar Jahren werden wir einfach aus vielen Träumen bitter erwachen. Und ich würde mir halt wünschen, dass dieses Erwachen jetzt noch im Wahlkampf stattfindet, damit wir eben entsprechend eine richtige Richtungsentscheidung treffen im kommenden Februar.
Hast du die Hoffnung?
Wenn ich die Hoffnung nicht hätte, würde ich den Podcast mit dir gar nicht machen.
Gut, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Finde ich auch.
Armin Laschet, der weithin Unterschätzte, hat gestern gesagt, der einzige Richtungswechsel, den es geben kann, wäre eine schwarz-gelbe Regierung. Davon sind wir im Augenblick weit entfernt, obwohl, wenn man sich anguckt, wie viele Parteien da um die 5% kämpfen. Ich finde es sehr erfreulich und fast schon schön, dass die BSW entzaubert ist als eine Putin-Partei, eine sozialistische, halt anti-woke linke Partei. Christian Miele, den Nachnamen kennen einige aus ihrem Waschküche oder ihrem Geschirrspülmaschine, hat gesagt, für ihn diese Wahl jetzt die wichtigste Wahl für Jahrzehnte, ist auch ein begnadeter Start-up-Unternehmer, hat sich politisch weit herausgewagt jetzt, war immer Teil des eher auch linksliberal, grün angehauchten Start-up-Bewegung. Dort allerdings sieht man die Konjunktur, die Verschärfung des konjunkturellen Klimas hat dazu geführt, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer auch im Start-up-Bereich einen anderen Klartext reden. Wir werden sehen, ob die ökonomischen Argumente, die wir hier ja auch versuchen darzulegen, irgendetwas an Breitenwirkung entfalten. Damit es so ist, eine kleine Bitte: empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns gute Ratings, abonnieren Sie und natürlich noch wichtiger, wir sollen euch duzen. Bitte sagt uns auch, wo ihr uns kritisieren wollt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.